Hallihallo, herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 18. Juli 2018. Heute geht es im Tweet der Woche um alles, wie man mir gesagt hat. Es geht um Feuer, Revolution, Elon Musk, U-Boote, Spiele spielen, gegenderte Sprache, alles. Außerdem, weniger alles, geht es um das Radio RTML Ruanda und um Jugendaufklärung im Internet bzw. auch mit einem Fokus auf Videospiele. Erstmal natürlich aber unser Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Die Bundesregierung verweigert Informationen über die Staatstrojaner zu veröffentlichen. Das berichtet golem.de. Das Bundesinnenministerium weigere sich, die Zahl der Fälle, in denen aktuellen Bundestrojaner eingesetzt werde, zu veröffentlichen. Aus der Zahl könne man, so wörtlich, möglicherweise Rückschlüsse ziehen, um welche Fälle es sich handle. Außerdem weigere sich die Bundesregierung, die Namen der Herstellerfirmen von Staatstrojanern herauszugeben. Zurzeit arbeitet das Bundeskriminalamt zum Beispiel mit der Firma Finnfischer zusammen. Der Finnfischer-Trojaner werde auch gegen Aktivisten und Aktivistinnen und Journalisten und Journalistinnen in Ländern wie Ägypten, Uganda und der Türkei eingesetzt. Die Zusammenarbeit von Finnfischer und der Bundesregierung wurde durch Leaks und eine Klage von Aktivisten und Aktivistinnen bekannt. Die Bundesregierung wolle allerdings trotzdem keine weiteren Herstellerfirmen von Staatstrojanern nennen, mit denen sie zusammenarbeite. Die Herstellerfirmen hätten gedroht, dass sie im Falle einer Veröffentlichung ihre Zusammenarbeit beenden würden. Digitale Kommunikation gilt in Zukunft als Erbe. Das berichtet der Deutschlandfunk Online. Der Bundesgerichtshof habe beschlossen, dass private Kommunikation und Daten im Internet nach Tod des Nutzers grundsätzlich an seine Erben fallen. Damit sei zum Beispiel der Zugriff auf das Facebook-Konto und die privaten Nachrichten gemeint. Der Bundesgerichtshof verkündete, dass digitale Inhalte genauso vererbt werden, wie es bei analogen Dokumenten wie Tagebüchern und persönlichen Briefen der Fall sei. Im aktuellen Fall hätten die Eltern einer verstorbenen Jugendlichen, die vor 5 Jahren von einer U-Bahn überfahren worden war, geklagt. Die Eltern erhoffen sich durch Einsehen der privaten Facebook-Nachrichten Aufschluss darüber, ob es sich beim Tod ihrer Tochter um einen Unfall oder Selbstmord gehandelt hatte. Facebook habe den Zugriff unter Verweis auf den Datenschutz bislang verweigert. Mitschnitte aus dem Livestream von dem Kommunalparlament Schwerin dürfen nicht veröffentlicht werden. Das berichtet netzpolitik.org. Ein Aktivist hatte die erste auf Plattdeutsch gehaltene Rede im Kommunalparlament von Schwerin auf Facebook veröffentlicht, die für einen Antrag zu touristischen Hinweisschildern auf Plattdeutsch argumentierte. Die Stadt Schwerin hatte ihn daraufhin wegen Urheberrechtsverletzung und Verletzung des Persönlichkeitsrechts verklagt. Vor einem Jahr hatte die Stadtvertretung beschlossen, keine Aufzeichnungen des Livestreams zu erlauben und auch selber kein Videoarchiv zu betreiben. Die Aufzeichnungsgegner argumentierten, dass aus dem Zusammenhang gerissene Videos von Reden der Stadtvertreter in den Umlauf kommen könnten. Befürworter argumentieren, dass Aufzeichnungen der Sitzungen Bürger und BürgerInnen die Möglichkeit geben, die Entscheidungen und Debatten später transparent nachzuvollziehen. Dies sei notwendig, da Redebeiträge im Schweriner Parlament nicht protokolliert werden. Zudem könne man Untertitel für Schwerhörige einbinden. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Am 16. Juli 1994, also in dieser Woche vor 24 Jahren, endete der Bürgerkrieg in Ruanda. Unweigerlich damit verbunden ist der Völkermord an der Minderheit der Tutsi. Etwa 1 Million Menschen sind diesem Genozid zum Opfer gefallen, einem Genozid, in dem mit unglaublich roher Brutalität vorgegangen worden war. Die Täter kamen überwiegend aus der Mehrheit der Hutu, es waren junge Menschen aus Armee, Polizei und Verwaltung. Nachdem der Bürgerkrieg endete und die Dimensionen des Mordens bekannt wurden, wurde dies zu einem Problem für die Weltöffentlichkeit. Denn die Welt hatte diesem Völkermord zugesehen, ohne zu intervenieren, und das, obwohl sowohl die USA als auch Frankreich und andere europäische Nationen in Ruanda über Einfluss und Interessen verfügten. Die Brutalität dieses Völkermords tangiert aber auch das Medium des Radios. Es war das freie Radio RTLM, das zu den Morden aufgerufen und sie teilweise koordiniert hatte. Der Regisseur Milo Rau hat vor einigen Jahren in Bregenz ein Theaterprojekt über dieses Radio verwirklicht.
Eines Radiostudios, das im Genozid in Ruanda 1994, also im Genozid gegen die Bevölkerungsminderheit der Tutsi, eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt hat als Propagandasender, als, man könnte fast sagen, Soundtrack dieses Genozids, der fast 1 Million Opfer gefordert hat. Das Interessante an diesem Radiostudio ist, für mich, dass es eben dieser klassischen Vorstellung von Propaganda sehr stark widerspricht. Also das ist ein junger Sender, da werden Witze gemacht, da wird internationale Musik gespielt, da läuft mal I Like to Move It, dann läuft Nirvana, dann läuft wieder ein Hit aus Kinshasa, dann läuft vielleicht ein französischer Schlager. Also es ist das, was man hier 1994 auch hätte hören können, natürlich mit gewissen lokalen Unterschieden. Die Moderatoren hören sich an wie Moderatoren von hier, nur was sie sagen, sind teilweise explizite Mordaufrufe, sind rassistische Theorien, sind sarkastische Scherze über Vergewaltigungen und so weiter. Also es ist ein unglaublich grausamer Text, dargeboten aber in der Form des Entertainment der 90er Jahre. Und dieser Widerspruch, dieser Vorstellung von ein Rassist macht einen Hitlergruß, trägt eine Uniform und schlägt die Trommel, komplett widerspricht. Also es ist eine ganz andere Oberfläche, wenn man so will, des Rassismus.
Der Völkermord an den Tutsi widerspricht dem klassischen Bild des Rassismus. Ohnehin fällt der ruandische Bürgerkrieg in eine Zeit, in der bisherige politische Kategorien aus den Fugen geraten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begannen sich die geopolitischen Koordinaten neu zu ordnen. Ein Prozess, der nicht nur in Ruanda auch zu gewaltsamen Konflikten führte.
Wir haben dann stark gemerkt, dass es etwas zu tun hat, auch mit einem Vorgang, der weltweit, also in den 90er Jahren stattfindet, mit einer Verunsicherung. Auch, dass das ein Genozid ist, der sich total demokratisch gibt und verkleidet oder die nationale Idee sehr stark trägt. Dass man, ich habe dann schnell natürlich Ähnlichkeiten festgestellt zum versuchten Genozid in Ex-Jugoslawien Ende der 90er Jahre. Also man sieht hier Vorgänge, die zu tun haben mit dieser seltsamen Zeit der frühen und mittleren 90er Jahre, wo sehr viele Werte im Umbruch sind und eine Orientierungslosigkeit herrscht, eben auch durch eine eine zu schnelle Demokratisierung und durch eine zu schnelle Einführung der Medienfreiheit.
Der Radiosender RTLM, der 1994 zum Völkermord aufgerufen hatte, wirft überhaupt die Frage des Umgangs mit Medien auf. Es ist eine Frage, die sich nicht auf Ruanda oder Afrika beschränken lässt. Denn gerade an RTLM wird deutlich, wie sich westliche Populärkultur, lokalpolitische Besonderheiten und politische Ideologien wechselseitig durchdringen und wie afrikanische und europäische Geschichte eine Beziehung eingehen.
Zum Beispiel, als der Genozid begann, wurde Bruckner gespielt, die 7. Sinfonie Adagio. Das Gleiche, was gespielt wurde, als Hitler starb und als die Schlacht von Stalingrad verloren ging. Also man findet immer wieder Parallelen oder auch Zufälle, die einerseits schockieren und andererseits auch komplett einem Sinn und andererseits einmal vor Augen führen, wie eng die Zeiten, die Kontinente und alles letztlich beieinander liegen.
RTLM bedeutet Freie Radio-Television der 1000 Hügel. Der Sender wird 1993 gegründet. Er versteht sich als Sprachrohr der Hutu-Power, einer rechtsextremen Bewegung, die sich die Vertreibung der Tutsi zum Ziel gesetzt hat. Beim Völkermord an den Tutsi war RTLM das wichtigste Propagandainstrument der extremen Hutu-Rassisten. HTLM gab direkte Handlungsanweisungen per UKW und konnte auch den analphabetischen Teil der Bevölkerung erreichen. Diese Handlungsanweisungen waren oft von äußerster Brutalität, die dann auch umgesetzt wurde. Das Beispiel Radio RTLM wirft grundsätzliche Fragen der Medienpolitik auf und es stellt sich die Frage, wie aktuell dieses Beispiel immer noch ist, wie lokalspezifisch, wie verallgemeinbar.
Zur Zeit des Genozids gibt es in Ruanda einen freien Sender, das ist das RTLM. Es gibt kein Mobilfunknetz, es gibt kein Internet und die Festnetze sind auch fast zusammengebrochen. Und wenn sich dieses Radio Vérité nannte, also Radio Wahrheit, dann traf das tatsächlich auch zu, weil es teilweise die einzelnen Informationen waren, die halt über diesen Sender noch rausgingen, weil die meisten Menschen einen Empfänger hatten. Und die meisten Menschen eben auch nur Kinyarwanda verstanden und das war das einzige Radio in Kinyarwanda, während die ausländischen Sender Radio France International zum Beispiel auf Französisch sendeten, was dann teilweise viele Leute nicht verstanden oder auch als fremd empfunden haben. Heute hingegen ist die Situation so, dass man hat das im arabischen Frühling gesehen, egal welche Information das kommt, man kann sie sofort verifizieren auf dem Netz oder es gibt 1000 Parallelwege und es gibt 1000 Möglichkeiten und das hat auch diese riesige Macht dieses Senders ausgemacht, dass er einfach die Stimme des Völkermords war, weil man anderes nicht hören konnte. Sie haben gesagt, wir sind dabei zu siegen und 10 Minuten später kam die Tutsi-Befreiungsarmee an Und dann haben sich die Leute gewundert. Aber das Radio hat eigentlich eine Illusion auch aufrechterhalten, die heute so aufrechtzuerhalten nicht mehr möglich wäre, wie es auch im Zweiten Weltkrieg noch möglich war, als du einfach den Reichssender hattest und dann konntest du geheim vielleicht noch irgendeinen englischen Sender im Schuhkämmerchen hören, aber du konntest nicht einfach aufs Netz, was ja heute auch in China sichtbar ist, das ist fast nicht mehr kontrollierbar, welche Medien zu Wort kommen. Gleichzeitig glaube ich, dass sich natürlich grundsätzlich etwas an der Art, wie Medien fähig sind, auch auf Jugendbewegungen zuzugreifen, diese vielleicht sogar umzuformen oder zu aktivieren. Das ist dann ein Gegenspiel, weil dieser Genozid in Ruanda, das zeigt sich stark in diesem RTLM, wurde stark getragen von einer Schicht von, also in urbanen, aber auch ländlichen Gebieten, von jungen Männern ohne Perspektive, also die nachher zu Tätern wurden. Und diese Bewegung hat sich eigentlich dann so zu einer großen, coolen Geschichte entwickelt, natürlich durch, indem man dann noch Popmusik dazu gibt, indem man coole Moderation dazu gibt und so weiter. Und dann ergibt sich etwas, was einen Drive bekommt, auch wenn es komplett nihilistisch ist. Und ich denke, das ist die Möglichkeit der Medien, soziale Bewegungen oder Dinge, die in einer Gesellschaft sich befinden, aufzuladen, mit Dingen, die quasi global sind. Also man hat dann nicht mehr nur seinen kleinen, dummen Kampf gegen seinen Nachbarn, sondern plötzlich läuft dazu der coole Hip-Hop-Song aus den USA und da fühlt man sich plötzlich als Gangster und dann ist alles irgendwie viel größer und viel toller, als es wäre, wenn es jetzt mehr wirklich einfach nur darum ginge, ihm seine Kuh abzunehmen, oder? Und das ist halt, denke ich, das, was Medien machen können, das Imaginäre der Menschen so zu bestimmen, dass sie denken, dass es real und irgendwo auch erlaubt ist. Und es ist heute ja immer noch so, dass wenn etwas im Radio gesagt wird oder im Fernsehen, dann geht man grundsätzlich mal davon aus, dass es die Wahrheit ist. Und natürlich hat man die Möglichkeit, es nachzuprüfen, wenn es zu grotesk ist. Aber trotzdem.
Im Zuge der Aufarbeitung des Völkermords an den Tutsi sind auch Betreiber und Moderatorinnen von RTLM verurteilt worden. Das Radio der 1000 Hügel existiert bis heute weiter, allerdings als unpolitischer Sender. Vor 24 Jahren endete der Bürgerkrieg in Ruanda.
Mein Handy begleitet mich inzwischen durch meinen ganzen Alltag hinweg. Früh am Morgen als Wecker, tagsüber dann zum Chatten und im Abend schaue ich nochmal die Nachrichten durch, um zu schauen, was so passiert ist. Kurz gesagt, ich bin halt ständig online. Und damit stehe ich nicht allein da. 2016 haben laut dem Statistischen Bundesamt über 80% der Deutschen das Internet genutzt. Gerade die jüngere Generation legt dabei einen großen Wert auf den Internetzugang. Fast alle in der Studie befragten Leute zwischen 10 und 45 Jahren nutzen das Internet. Immerhin ist das ja auch die Generation, die mit der Nutzung des Internets aufgewachsen ist. Aber auch die nachfolgende Generation kommt nicht drum herum, sich mit der Internetnutzung auseinanderzusetzen. Immerhin bietet das Internet viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und zu lernen. Aber auch der richtige Umgang mit dem Internet will gelernt sein. Denn neben den Möglichkeiten des Internets bietet es natürlich auch Tücken. Neben Freunden findet man im Netz auch Betrüger und Anfeindungen. Und irgendwie muss der Umgang mit solchen Gefahren ja auch gelernt werden. Ob nun durch Erziehung oder durch Rumprobieren. Klar, wenn man mit dem Internet aufwächst, wird man es wahrscheinlich besser verstehen, als es jetzt bei den Generationen davor der Fall war. Aber bis man die Internetnutzung vollständig beherrscht, kann man auch sehr viel falsch machen. Beispielsweise benennt die Weltgesundheitsorganisation viele Verhaltenssüchte, die ihren Ursprung im Internet haben. Erst vor wenigen Wochen kam da beispielsweise die Online-Spielsucht zur Liste der anerkannten Verhaltenssüchte hinzu. Und auch wenn sich viele Probleme bei der Internetnutzung durch Ausprobieren lösen lassen, so ist es bei Suchtverhalten oft schwierig, alleine die Sucht zu überwinden. Es ist ja auch schwierig, sich die Sucht selber einzugestehen. Die Suchtpräventionsstelle der AWO führt ein Projekt durch, welches Schüler für die bewusste Internetnutzung sensibilisieren soll. Das Projekt nennt sich Netpiloten und Nebenpädagogen sollen vor allem Mitschüler daran geschult werden, sich über ihren eigenen Medienkonsum Gedanken zu machen und ihre Mitschüler über Medienkonsum aufzuklären. Immerhin haben Mitschüler mehr Praxiserfahrung als vielleicht Lehrer oder Pädagogen im Umgang mit dem Netz und haben eher einen Draht zu ihren Mitschülern. Dabei soll eben über viele Facetten der Internetnutzung gesprochen werden. Online-Spiele, soziale Netzwerke, Einkaufsverhalten, Cybermobbing, ist alles dabei. Und natürlich wird auch über Suchtgefährdung geredet. Claudia Hammer, welche das Projekt der Netpiloten betreut, spricht darüber, wie die Internetsucht in der Gesellschaft wahrgenommen wird.
Die Experten streiten sich ja immer noch, gibt es sowas wie Internetsucht oder Computersucht und wie heißt denn das Kind jetzt? Also wir nennen es noch exzessiver Medienkonsum. Allerdings ist die WHO jetzt dran, den ICD-10 zum ICD-11 zu verändern, also diese Kategorisierung von Krankheiten, da ist ja Glücksspiel jetzt auch schon drin. Und der Plan ist quasi, exzessives Spielen im Internet als Krankheit auch einzustufen. Und wir haben eine hohe Zahl an missbräuchlich konsumierenden Jugendlichen auch. Und wir haben auch bei uns in der Suchtberatung auch Menschen mit einem missbräuchlichen Medienkonsum, was sich dann halt ausdrückt in, ich kann eigentlich nichts anderes mehr machen. Ich kann nicht mehr Ausbildung machen, ich kann mit meiner Familie nicht mehr kommunizieren. Und es dreht sich wie beim Alkohol quasi alles nur noch um diese Verhaltensauffälligkeit, sag ich jetzt mal.
Damit es nicht so weit kommt, sollen Schüler an den Schulen über einen gesunden Konsum aufgeklärt werden. Zuvor muss man aber klären, was denn ein gesunder Internetkonsum überhaupt ist. Klar, exzessiver Internetkonsum ist schlecht und ein komplettes Verbot der Internetnutzung kommt auch nicht in Frage. Immerhin basieren immer größere Bereiche des Lebens auf der Technologie des Internets. Und dann nicht damit umgehen zu können, wäre fatal. Deswegen müssen Kinder und Jugendliche früh genug an die Medien herangeführt werden, um gut damit umgehen zu können. Aber zu früh Kinder an die digitalen Medien heranzuführen, bringt auch Gefahren mit sich.
Also ein Kindergartenkind ein Tablet in die Hand zu drücken, finde ich persönlich nachteilig für die Entwicklung aller Sinne und des kompletten Gehirns. Und man muss da sehr unterschiedlich vorgehen. Also die Mediennutzung eines Zweitklässlers ist komplett eine andere und muss auch eine andere sein als die Mediennutzung eines 16-Jährigen. Und so müssen die Konzepte und die Programme auch sein. Also meine persönliche Haltung ist, Medien so spät wie möglich. Und wenn, dann, klar, wir kommen da nicht mehr drum rum. Das ist eine Medienwelt und das wird immer mehr eine Medienwelt werden. Und deswegen finde ich, ist Ausgleich wichtig.
Ja, ein Ausgleich zu haben ist natürlich nicht nur für die Kinder und Jugendliche wichtig, denn auch im Berufsleben später ist das Internet ein wichtiger Bestandteil. Bei vielen Berufen kommt man nicht drum herum, das Internet zu nutzen, weswegen man dann in seiner Freizeit einen Ausgleich zur Mediennutzung finden muss. Und dann muss man sich fragen, ob der eigene Medienkonsum denn überhaupt gesund ist. Wie viel Konsum denn nötig ist? Muss man auch später am Abend die Mails checken? Muss man immer erreichbar sein? Hier kann jeder für sich eine Balance finden und sich mit den eigenen Medienverhalten auseinandersetzen.
Manche Menschen brauchen die Medien für ihre Arbeit. Ohne Medien geht es da gar nicht mehr. Andere sind den ganzen Tag, also ihre 9 Stunden Arbeit, beschäftigt, Mails abzurufen oder Mails zu schreiben oder so. Also das ist ganz unterschiedlich. Man braucht ein bisschen Reflexion für sich selber. Einfach mal drauf zu gucken, was mache ich denn den ganzen Tag? Wann ziehe ich mein Handy raus? Wann gucke ich, ob ich eine Nachricht habe? Wie setze ich das ein? Und dann für sich selber zu gucken, was würde mir denn gut tun? Und wie könnte ich denn persönlich machen? Also muss ich zum Beispiel damit schlafen mit meinem Handy? Oder kann ich das WLAN ab einer gewissen Uhrzeit ausmachen? Kann ich Freunden einfach sagen, ab so und so viel Uhr bin ich nicht mehr erreichbar? Und wir haben so eine Aktion, die nennt sich 7 Wochen Pause, angelehnt an die kirchliche Fastenzeit, also auch für Atheisten. Und da regen wir an, mal zu gucken, was nervt mich denn jetzt an meinem Konsumverhalten am meisten? Also ist es jetzt der Fernseher oder das Handy oder der Alkohol oder wie auch immer oder die Kekse? Und dann zu gucken, kann ich mir einen Freiraum mal schaffen? Schaffe ich es, mir einen Freiraum von dem zu machen, was mich eigentlich am meisten gerade nervt? Und ganz viele Leute sind genervt von ihrem Handy und machen es trotzdem. Also sind von dem blauen Häkchen bei WhatsApp genervt, dass sie sich zurückmelden müssen, dass sie quasi immer erreichbar sein müssen und dass angeklingelt werden. Und das muss aber allerdings jeder für sich selber machen. Es gibt keine Pauschalismen in der Art.
Daher finde ich es wichtig, sich individuell mit dem eigenen Medienkonsum auseinanderzusetzen. Denn ein Wandel hin zu einer internetfokussierten Gesellschaft lässt sich nur schwer aufhalten. Was wir aber beeinflussen können, ist unser Umgang mit dem Internet. Und da gilt es, eine gesunde Balance zu finden.
Ihre Balance gefunden oder auch nicht, vielleicht, hat unsere Tia. Denn unsere Tia ist ziemlich viel auf Twitter unterwegs. Ob das gut oder schlecht für sie ist, das muss sie selbst entscheiden. Aber für uns bei Radio Korax und für euch ist es gut. Denn jetzt kommt der Tweet der Woche.
Tweet der Woche. Und damit herzlich willkommen zum Tweet der Woche. Das Tweet der Woche Format bedeutet, dass ich wie üblich den Kurznachrichtendienst Twitter umgegraben habe für Sie und die größten Goldschätzchen hervorgebuddelt habe. Zumindest die ich dafür halte. Und das ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht. Und thematisch geht es in diesem Tweet der Woche um eine Sache, die sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat in den letzten Wochen. Vielleicht auch zu viel, zumindest gemessen an dem, was sonst noch so war. Und die Rede ist mal ausnahmsweise nicht von diesem Fußball-Event, was auch noch war. Nein, die Rede ist von der Rettung von mehreren minderjährigen Kids aus einer Höhle in Thailand. Die waren dort eingeschlossen worden und sind durch Taucher und Taucherinnen gerettet worden. Soweit so gut, natürlich auch gut, dass sie überhaupt gerettet wurden. Die mediale Abbildung davon, die war sehr, sehr groß. Es wurde als ein sehr großes Drama verkauft und inszeniert. Die Berichterstattung war sehr umfangreich und sehr emotional. Und vielleicht hätte sich der oder die eine oder andere gewünscht, dass eine ähnliche starke Berichterstattung beispielsweise zu den Ereignissen im Mittelmeer passiert wäre. Auf die wartet Mensch aber nach wie vor dann doch eher vergeblich. Mit diesem Thema beschäftigt hat sich auch Birgit Marton, @BirgitMarton mit TH. Und der ist auch was an der Berichterstattung aufgefallen und deswegen stellt sie eine Frage.
Habt ihr gewusst, dass auch Taucherinnen, in Klammern Frauen, und Helferinnen, in Klammern Frauen, auch an der Rettung der Buben in Thailand beteiligt waren? Sprache macht sichtbar oder unsichtbar.
Denn tatsächlich, wenn wir über die Berichterstattung schauen, dann ist da immer wieder die Rede von Rettern, von Tauchern, von Technikern. Und man bekommt den Eindruck, dass die Rettung mal wieder eine reine Männerangelegenheit war. Männliche Superhelden in strahlenden Rüstungen mitnichten. Insofern danke für diesen Hinweis. Tja, und in dieser ganzen Geschichte rund um die Kids in Thailand, die da in dieser Höhle eingeschlossen waren, da hat sich natürlich auch noch unser allseits und abseits beliebter Multimilliardär Elon Musk eingeschaltet. Elon Musk, dem unter anderem Tesla und SpaceX gehören und der immer mal wieder von sich reden macht auf die eine oder andere Art und Weise. Und der hat dann sich mal wieder selbst inszeniert in einer unnachahmlichen Art und Weise. Er hat nämlich kurzerhand ein Mini-U-Boot entworfen und gebaut und in einem Swimmingpool in den USA getestet und davon natürlich auch Videos gepostet und hat dann angekündigt, dass er dieses Rettungs-U-Boot dahin schicken wird, damit es durch die überfluteten Höhlenteile durchtaucht und dann ein Kind nach dem anderen quasi im U-Boot nach draußen transportiert werden kann. Das hat er sich so gedacht, der Elon Musk, und hat dieses Rettungs-U-Boot dann angeboten. Die Retter und Retterinnen vor Ort haben gesagt, um Gottes Willen, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Das ist viel zu riskant mit dem Ding. Wenn sich das irgendwo verkeilt, dann kommen wir dann nachher gar nicht mehr durch die engen Passagen. Außerdem ist es auch zu langsam, quasi immer nur ein Kind einzeln damit zu retten. Also wir brauchen das nicht. Und Elon Musk, der hat es einfach trotzdem hingeschickt und hat gesagt, ja doch, das ist doch super, dieses Rettungs-U-Boot. Naja, er hat wieder mal also sein eigenes Ego gerne streicheln wollen. Er hat auch viel Applaus dafür bekommen von manchen Seiten. Und Jason Farman, also @Farman, der hat in Reaktion auf diese Situation ein Spiel gepostet, ein Spiel, das von Steve D. kurzerhand entwickelt wurde. Und dieses Spiel, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Elon Musk's iPod Submarine.
Elon Musk's iPod U-Boot. Ein Spiel der furchtbaren Lösungen für furchteinflößende Probleme von Steve D. Jede Spielerin bekommt einen Zettel. Eine Spielerin schreibt verdeckt ein furchtbares Problem auf, mit dem sich die Welt nun konfrontiert sieht. Das Problem kann den Schlagzeilen entrissen oder aus dem eigenen tragischen Leben entnommen sein. Es muss in 6 Wörtern oder weniger zusammengefasst werden. Beispielsweise: Kinder stecken in Höhle unter Ozean fest, russischer Eingriff in die Weltpolitik oder Katze kotzt auf Teppich.
Russian interference in world politics, cat vomit on carpet.
Sie oder er schreibt dieses Problem auf alle Zettel außer einen. Auf diesen schreibt sie, er, Elon Musk. Werft alle Zettel in einen Hut und jeder zieht zufällig einen. Die Spielerin, die das Problem geschrieben hat, zieht nicht. Dann präsentiert jeder Spieler, jede Spielerin ihre Lösung für das Problem. Da sie aber keine Nonsens-Milliardär-Tech-Pro-Genies sind, können sie nur jeweils 2 Worte sagen, um ihre Lösung zusammenzufassen. Eine Spielerin kennt das Problem nicht. Sie oder er ist Elon Musk und kann nur zufällige Worte brabbeln. Beispiel: Das Problem ist, Kinder stecken in Höhle unter dem Ozean fest. SpielerInnen können Dinge sagen wie Tauchroboter, Rettungsbohrung, wasserdichte Fledermäuse. Die Spielerin, die der Elon ist, sagt iPod-U-Boot oder Weltraumrennauto. Nachdem alle einen Vorschlag gemacht haben, versuchen die SpielerInnen herauszufinden, wer Elon Musk ist, falls er denn dabei ist. Wenn sie richtig liegen, gewinnen sie. Außer wenn Elon Musk erfolgreich das Problem erraten hat. Wenn er das Problem errät, gewinnt Elon und alle anderen verlieren, denn er darf dann sein gottverdammtes iPod-U-Boot bauen. Wechselt die Person, die sich das Problem ausdenkt, erdenkt ein neues Problem, das es zu lösen gilt, und wiederholt das bis zum Fall des Kapitalismus. Ja, auf jeden Fall ein sehr nettes Spiel, glaube ich. Ich werde es demnächst mal in einer kleinen Runde spielen. Ich habe mich dazu schon verabredet. Nachlesen könnt ihr die Spielregeln nochmal bei @farman, @farman auf Twitter. So, und einen letzten Tweet habe ich noch. Es wird nochmal poetisch am Ende. Nach so viel Wasser wenden wir uns jetzt dem Feuer zu. Ein Gedicht von Nikita Gill. Ein Gedicht, das Ava DuVernay, @Ava, also AVA, gepostet hat und das einfach großartig ist.
Fire. Remember what you must do when they undervalue you. When they think your softness is your weakness. When they treat your kindness like it's their advantage. You awaken every dragon, every wolf, every monster that sleeps inside you. And you remind them what hell looks like when it wears the skin of a gentle human.
Danach traue ich mich kaum noch was zu sagen, außer vielleicht nochmal zu erwähnen, die Autorin dieses Textes, die heißt Nikita Gill und erschienen ist das Gedicht in dem Gedichtband Wild Embers, Poems of Rebellion, Fire and Beauty in 2017 mit dem schönen Motto You cannot burn away what has always been a flame. Ein neues Buch von Nikita Gill ist auch unterwegs, das heißt Fierce Fairy Tales, Poems and Stories to Stir Your Soul und wird erscheinen am 11. September 2018. Soweit vom Tweet der Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und sage an dieser Stelle bis zum nächsten Mal.
Und das war es auch schon mit den Mediennachrichten für den 18. Juli 2018. Falls ihr irgendwas verpasst habt oder einfach noch mal nachhören wollt, dann könnt ihr das auf unserer Webseite radiokorax.de tun oder auf freiradios.net.